Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich Simon Bachmann bei mir zu Gast. Er ist Co-Founder von Neuroki, wo sich im Bereich von künstlicher Intelligenz oder auch Artificial Intelligence, AI und KI spezialisiert hat. Simon, herzlich willkommen.
Danke dir vielmals für die Einladung, Stefano. Ich freue mich, da zu sein.
Simon, ich habe kurz etwas erwähnt. Hast du Ergänzungen zu deiner Person?
Ja, zu meiner Person. Ich bin ja schon länger in der IT tätig, seit irgendwie 15 Jahren. Ich durfte sehr viele Facetten erleben. Viel Gutes, viel Schlechtes aber auch. Und da meine Erfahrungen dürfen mitnehmen. Schule ist immer dranbleiben. Jetzt gerade kürzlich den Bachelor in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Und ja, jetzt seit dem Jahr voller Tatendrang mit der Neuroki unterwegs, um die Schweizer Digitalisierung voranzutreiben, vor allem bei den KMUs.
Genau, ja, das ist schon mal ein sehr ambitioniertes Ziel und das ist auch wichtig so, weil wir haben ganz, ganz viel Arbeit vor uns, was die Digitalisierung mal als ersten Schritt betrifft. Ihr seid ja im Bereich künstliche Intelligenz spezialisiert oder habt dort die Expertise aufgebaut. Kannst du mal schnell, fangen wir ganz oben an, Grundlagen von der künstlichen Intelligenz. Also was ist künstliche Intelligenz? Damit die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen verstehen. Also mittlerweile hat wahrscheinlich jeder gehört, ChatGPT, OpenAI und wie die alle heissen. Aber einfach mal schnell einen Schritt zurück. Um was geht es eigentlich?
Also wenn man den Begriff künstliche Intelligenz anschaut, dann ist es eigentlich so, dass man da davon redet, mit der Definition, dass das die Fähigkeit ist von einer Maschine, menschliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel logisches Denken, Lernen, kreative Prozesse und so weiter, imitieren kann. Aber, wenn man es noch weiter aufbaut, letztendlich ist es einfach nur eine Anwendung von Statistik. Es sind irgendwelche mathematischen Berechnungen dahinter. Man macht Hypothesen, versucht die mit Statistik zu belegen oder zu widerlegen und tut eigentlich so das Ganze greifbar machen und ja, Probleme lösen aufgrund von mathematischen Formeln. Da können wir eigentlich im Beispiel davon ausgehen. Nehmen wir mal einen Kreditantrag. Ein Kreditunternehmen kommt hunderte von Kreditanträgen über von Personen und die müssen ja irgendwie klassifiziert werden. Das heisst, da kann eine künstliche Intelligenz dabei helfen, die Kategorisierung einfacher zu machen. Das heisst, wir lernen aus den vergangenen Daten, wir nehmen die Kreditanträge aus der Vergangenheit, tünt das der Maschine füttern, sagen, da, wenn die und die Attribute zutreffen, das können Attribute sein, ich sage jetzt mal vom Einkommen, Alter, Geschlecht, Wohnort und so weiter. Wenn eine gewisse Kombination von Attributen zutrifft, dann hat es in der Vergangenheit zu 90% zu Absagen geführt, 10% zu Zusagen. Das bauen wir dann eigentlich in eine statistische Berechnung um. Häufig dann irgendwelche Annäherungsrechnungen, Regressionsrechnungen, wo dann aufgrund von neuen Parametern können abgefragt werden. Das heisst, man gibt dann dieser Formel, dieser mathematischen Gleichung, gewisse andere Werte mit. Das heisst, man tut dann vielleicht irgendwie das Geschlecht anstatt von männlich zu weiblich wechseln und dann sieht die vielleicht völlig anders aus, was nachher die Möglichkeiten sind, ob jetzt ein Kreditantrag genehmigt wird oder abgelehnt wird. Und anhand von diesen Wahrscheinlichkeiten kann man nachher eigentlich dort den Prozess extrem viel beschleunigen. Man hat auch ganz klar die Rahmenbedingungen, die kann man schon mal ausfiltern mit der KI. Wenn jetzt jemand, wenn man sagt, einen Kreditantrag von 10.000 Franken, dann muss man mindestens ein Einkommen von 40.000 Franken im Jahr haben, sonst kommt man eh nichts über. Der Kreditantragsteller, der hat vielleicht nur ein Einkommen von 20.000 Franken, dann ist das eh schon aussortiert. Wenn wir dann aber dort irgendwo bei einem Bereich sind, wo funktioniert, dann geht KI nachher daher, rechnet das aus und zeigt, dass mit anhand von diesen Parametern, diesen Attributen, werden wir da den Kreditantrag zusagen oder ablehnen. Jetzt, das ist mal so ein sehr einfach greifbares Beispiel. Dort kann man dann natürlich noch weiter hergehen und sagen, ja, aber ich vertraue der KI nicht zu 100% alles an, weil auch die macht Fehler. Weil letztendlich, es ist eine Statistik. Es ist, noch nie hat eine Statistik zu 100% immer gestimmt. Das heisst, dort muss man auch irgendwo menschliche Qualitätsprüfung reinbringen. Und ich sage jetzt mal, stichprobenartig oder wenn Parameter sehr nah an den Rahmenbedingungen sind, zum Beispiel, dass man dann Definitionen macht. Wenn dort etwas zutrifft, dann muss eine menschliche Prüfung zur Qualitätssicherung noch dahinter. Und da kann man zum Beispiel auch das Ergebnis überschreiben. Und das Modell dahinter, wo ja dann läuft, also die Sammlung von mathematischen Gleichungen, neu lernen lassen, aufgrund von dieser Anpassung, die jetzt gemacht worden ist. Wenn aber das Ganze so stimmt, dann ist das Modell eigentlich einwandfrei. Dann muss man dort auch keine weiteren Anpassungen drauf vornehmen.
Jetzt würde mich, also wie ich so das Ganze ein bisschen interpretiere, ist natürlich auch, es nimmt gewisse Routinearbeiten, wo man jetzt menschlicher Natur macht, nimmt das mir eigentlich ab. Das könnte eine Funktion sein, oder? Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wo du das erklärt hast, inwiefern ist Korrelation und Kausalität, also weißt du, wie ich meine, inwiefern spielt das ein bisschen drin rein, weil es nimmt ja Daten von der Vergangenheit, in dieser Prüfung, wo du, oder in dem Beispiel, das du jetzt so erzählt hast, und inwiefern schliesse ich, ich tue ja eigentlich aufgrund von dem Schluss ziehen in die Zukunft. Aufgrund von Daten, aber von der Vergangenheit. Und ich meine, wenn ich jetzt einfach laut denke, dann stelle ich mir wirklich die Frage, inwiefern ist das auch richtig? Oder eben, wie du gesagt hast, macht das Sinn, dass dann halt doch ein Mensch am Schluss nach dieser Routinenarbeit nochmal über die Bücher geht, nochmal drüber geht und sagt, hey, das ist zwar gut, rein statistisch, aber der und der Aspekt muss man auch noch berücksichtigen. Also du kommst den Kredit über.
Das ist eine sehr gute Frage und da bringe ich mich gerade zu einem Punkt, dass man eigentlich eine KI nicht von heute auf morgen kann implementieren. So eine KI-Lösung, das ist etwas, das braucht Zeit zum Wachsen, ähnlich wie eine Pflanze. Tut den Samen mal eintopfen, dann kommt mal eine kleine Pflanze raus und irgendwann steht ein grosser Baum vor einem. Es braucht aber Jahre, Jahrzehnte, bis das wirklich gereift hat. Jetzt bei der KI hofft man nicht, dass es Jahrzehnte braucht, aber es braucht auch seine Zeit, um eigentlich die Erfolg können verifizieren, um die Erfolg können auch zu bestehen im Geschäftsmodell inne. Also was wir bei der Neuroki immer sagen, ist, fängt nicht mit wertschöpfenden Prozessen an und versucht dort KI zu implementieren, sondern fängt immer mit Prozessen an, wo euch nicht direkt in der Wertschöpfung wehtun, falls es dort zu Komplikationen kommt. Wie du jetzt gesagt hast, wenn man geht aus der Vergangenheit her, man lernt eigentlich aus der Vergangenheit und durch das gibt es eigentlich wie keine neue Zukunft. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das wir haben, wenn wir KI anfangen, im Alltag zu integrieren. Aber dort gibt es auch Methoden, wie man dann eben kann die Zukunft trotzdem einfließen lassen. Das sind so Methoden wie das Reinforcement Learning, wo man der KI eben nachträglich auch nochmal die Möglichkeit gibt, hey, der Output, der hat jetzt nicht gestimmt. Da musst du nochmal über die Bücher, da musst du dich selber nochmal anpassen, deine Formeln überdenken und eigentlich wie neue Werte jeweils mit dazu gibst, damit das Modell besser wird und eben auch zukunftsfähiger. Und nicht einfach immer vom Stand 2024 in die Vergangenheit schauen, sondern auch neue Daten mit einfließen lassen. Und dort ist ganz wichtig, dass man von Anfang an dann auch das Vertrauen gewinnt in die Outputs, die durch die KI kommt. Das heisst, man muss die Mitarbeitenden, die die KI bedienen oder die sich auf die Outputs von der KI verlassen, extrem gut schulen, was können Sie eigentlich erwarten von dem Output? Und was ist ganz sicher nicht Bestandteil davon? Also als Transparenz schaffen über, wie geht die KI wirklich vor? Und das ist enorm wichtig, dass Mitarbeitende verstehen, wie kommt es zu dem Output. Gerade in der heutigen Zeit, wo man von Diskriminierung redet und wo alles irgendwo mit Vorurteil belastet ist, auch in der Vergangenheit, dort ist es umso wichtiger, dass man versteht, wie kommt der Output wirklich zustande. Und ist der wirklich frei von Vorurteil, frei von Diskriminierung? Jetzt im Fall von einem Kreditantrag ist es umso wichtiger, dass man nicht vorurteilsfrei reingeht, sondern sich wirklich auf Daten beschränkt, wo nicht diskriminieren können sie. Das ist sehr eine anspruchsvolle Aufgabe, dort eigentlich die richtigen Werte herauszufinden und die einfließen zu lassen ins entsprechende Modell. Und dort kommen wir eben genau zum Zug mit den Aroki und helfen den KMUs, die richtigen Daten auszuschlüsseln, welche das man braucht, um nachher wirklich verwertbare Modelle zu haben. Wir bauen mal kleine Prototypen-Modelle, da kann man mal erste Erfahrungen sammeln, vielleicht auch so einen Parallelbetrieb fahren mit herkömmlicher Methode und der KI-Methode, mal im Vergleich anziehen, spüren, was bringt einem die KI wirklich im Alltag. Und im Nachgang dann entscheidet irgendwann, jetzt machen wir den Switch, wir gehen jetzt auf KI, oder was durchaus auch möglich kann sein, nein, in dem Fall bringt uns KI gar nichts. Wir sind eigentlich besser bedient, wenn wir das nach der herkömmlichen Methode machen. Ich meine, das ist durchaus auch ein Weg, wo man das Learning kann daraus ziehen. Man versucht, die Technologie mal greifbar zu machen für sich selber, stellt dann aber fest, dass es in dem Moment noch nicht das gewünschte Ziel oder das Ergebnis bringt.
Also was ich noch gerne aufgreifen oder sprich nachher noch ansprechen, ist das Schulen von den Mitarbeitenden. Ich denke, das ist ein Keypoint, wo man so müsste sicher genauer anschauen oder mal können wir nachher darauf eingehen. Du hast vorher vom System quasi geredet oder von der Art von der künstlichen Intelligenz. Auf was basiert denn eigentlich der Output, wo die künstliche Intelligenz, Beispiel ChatGPT, gibt?
Wie erwähnt, sind das im Endeffekt, wie alle Computeranwendungen, eigentlich mathematische Gleichung, die gelöst wird. Das heisst, eine Problemstellung aus dem Alltag, die wird übersetzt in eine mathematische Funktion, die wird aufgelöst und das ist eigentlich die Lösung für die Problemstellung, die gegeben worden ist. Bei der KI haben wir da verschiedene Methoden oder Arten von KI, wo man kann uns daran bedienen kann. Jetzt einerseits so Methoden aus dem Machine Learning Bereich. Da geht man dann eben von wirklich lineare Regression, K-Nearest Neighbor. Ich will jetzt auch nicht zu tief ins Technische reingehen. Aber das sind so Annäherungs-Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Clustering, wo man gewisse Tendenzen von den Daten erkennt und anfängt, Gruppen bauen und dann sich in diesen Gruppen nochmal Annäherungen sucht, oder? Und wenn man dann mit neue Daten daherkommt, dann kann man sagen, okay, du gehörst jetzt zur Gruppe Gelb, du gehörst zur Gruppe Grün und so weiter. Und dann dort auch wieder kann auffolgende Statistik dran nehmen. Das heisst, in dieser Gruppe kann man dann wieder zum Beispiel mit Regressionen schaffen, wo man sagt, innerhalb von diesen gelben Punkten von den Daten können wir jetzt den neuen Punkt herausfinden, in welchem Bereich von diesen gelben Punkten ist denn jetzt der Stern im positiven Bereich, einer im negativen Bereich, jetzt auf eine XY-Achse angeschaut und so weiter. Das heisst, dort sind wir im Machine Learning, dort machen wir wirklich sehr stark viel mit Mathematik. Dann gibt es aber auch die generative KI, das ist eigentlich das, was wir heute auch in vielen Anwendungen sehen, wo auch die Wirtschaft sehr viel sich daraus verspricht. Das sind so Anwendungen wie ChatGPT, DALL-E, Midjourney oder auch Sachen wie DeepL, der Übersetzungsservice. Ja, wo eigentlich mit ganz vielen Trainingsdaten schafft im Hintergrund. Durch das ein neuronales Netzwerk bildet, technisch gesehen. also eigentlich einen Klon von einem menschlichen Gehirn darstellt, in technologischer Form. Also da gibt's, kann man sich so vorstellen, da sind man hat von links nach rechts verschiedene Punkte. Und zwischen diesen Punkten, also mit immer einem Input und einem Output, ganz links ist der Input-Layer, ganz rechts ist der Output-Layer. Und zwischen ihnen hat es ganz viele verschiedene Neuronenpunkte. Und die sind alle miteinander vernetzt, wirklich sehr komplex, wenn man es mal versucht zu illustrieren, weil jeder Neuronenpunkt hat eine Verbindung zu einem Neuronenpunkt auf der nächsten Ebene. Also es gibt ganz viele verschiedene Synapsen, die da entstehen können. Und das Ganze, also reden wir dann von in Form von Large Language Models, wie wir es jetzt bei ChatGPT haben,
LLM,
dann ja. von Billionen Tokens oder Billionen Parameter, wo das genutzt hat zum Lernen. Da reden wir dann von der Tiefe von dem neuronalen Netz. Wie viele neuronale Punkte sind dort berücksichtigt? Und eben da geht's wirklich die Unzahlen. Da kann man sich kaum mehr vorstellen, geschweige denn, das irgendwo gescheit visualisieren. Und dort, das Ergebnis von dem, ist dann eigentlich auch wieder eine ganz komplexe Formel, mathematische Gleichung, was wiederum dann eben auch bedeutet, dass man sehr viel Rechenleistung braucht, um die Gleichung aufzulösen. Eben, kannst du dir vorstellen, wenn du 70 Billionen Parameter hast, also dann reden wir von 70 Billionen Variablen in dieser Gleichung, die können anders sein. Das ist ein extrem komplexer Rechnungsvorgang, was natürlich auch enorm viel Ressourcen braucht, um auch der Run auf die GPUs in den letzten Jahren, weil das einfach die besten sind oder die besten Architekturen vom Prozessor her, um so komplexe Rechnungen, mathematische Gleichungen in einer schnellen Zeit zu lösen. Genau, das also, ist ja letztendlich die generative KI. Und dort geht es eigentlich daher. Und das Wichtige da ist eben zu verstehen, dass es aus der Vergangenheit natürlich gelernt hat. Man lernt einfach Zusammenhänge aus der Vergangenheit. Darum ist es eben auch nicht immer der Wahrheit entsprechend, wenn dann der Output da ist. Jetzt im Fall von Text, da kann man sich so vorstellen, so ein Large Language Model schafft in Tokens. Tokens, einfach gesagt, das sind Silben, grosser, mehr oder weniger, von Wörtern. Und dann wird aufgrund von einer Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmt, wenn jetzt die Silbe vorhergekommen ist, wie wahrscheinlich ist, dass die Silbe als nächste folgt. Und die den höchsten Score erzielt bei dieser Gleichung, die Silbe wird es dann. Das führt zu dem Phänomen, wo man heutzutage als Halluzination bezeichnet, wo eben die KI dann anfängt, Unwahrheiten erfinden und sich nicht mehr eigentlich mit Tatsachen beschäftigt, was dazu führt, dass, ich sage jetzt mal, Fake News können entstehen, auch schon in der Nutzung von ChatGPT, nur schon, oder? Dass man sich dort eben nicht drauf verlässt, was dort zurückkommt, sondern man muss auch noch selber persönlich eine gewisse Basis an Fachwissen muss man mitbringen, um den Output zu validieren. Stimmt das wirklich oder stimmt das nicht? Oder jeder, der schon mal ein Bild gemacht hat mit einer Bildgenerierungssoftware wie DALL-E oder Midjourney und dort mal versucht hat, einen Text mit einfließen zu lassen in die Bildgenerierung, der weiß genau, der Text, den man mitgibt, den man gerne möchte haben, der kommt in den wenigsten Fällen wirklich so zurück. Häufig kommen dann irgendwelche gefühlten Hieroglyphen zurück, die einfach ein bisschen nach diesen Buchstaben aussehen. Aber es sind nicht genau spezifisch die Buchstaben drin.
Gut, Simon, jetzt hast du sehr viele Sachen aufgegriffen, die ich gerne... wo ich gerne ein bisschen noch punktuell möchte tiefer darauf eingehen. Also einerseits, das ist auch ein bisschen der Grund, wieso, dass wir immer einen anderen Output bekommen.
Genau.
Durch die LLMs, also die Large Language Models.
Also durch das Phänomen von der Halluzination letztendlich.
Ganz genau. Das ist eigentlich der Grund, wieso, dass mit der gleichen Frage immer ein anderer Output kommt. Dann hast du von GPUs geredet, einfach für die, die kein IT-Wissen haben. Was ist ein GPU?
Gut, stellst du die Frage, ich bin da in meiner IT-Bubble so daheim. Für mich ist das ein gängiger Begriff. Also GPU, das ist die Abkürzung für Graphical Processing Unit. Das ist eigentlich, wenn man einen Computer anschaut, gibt es immer eine Komponente, die für Grafik verantwortlich ist. Also, dass ein Bild auf den Monitor übertragen wird. Und dort hat man eben einen eigenen Prozessor, wo das übersetzt, die Signale, die vom Mainboard herkommen, und aus dem eigentlich ein Bild generiert. Das sind eben auch sehr komplexe mathematische Funktionen, die dort dahinter laufen. Man muss sich vorstellen, im heutigen Zeitalter mit 8K, da hat man so viele verschiedene Pixel, die innerhalb von einer Millisekunde müssen irgendwie aktualisiert werden mit dem Farbcode. Da ist eine riesige, ungreifbare Rechenleistung dahinter. Und darum hat man dann eigentlich angefangen, die Prozessoren für sich zu entdecken im Bereich von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning Anwendungen, wie aber auch zum Beispiel in der Blockchain-Technologie, dort setzt man auch auf das, oder wenn man von Kryptowährungen redet, wie Bitcoin und so weiter, dort ist auch eigentlich die GPUs sind eigentlich die treibende Kraft hinter dem ganzen System, oder wenn es die nicht mehr gäbe, dann wäre es eigentlich vorbei.
Genau, gerade will ich sagen, das ist eigentlich auch dadurch, also die KI ist aufgrund von diesen GPUs enttrennt worden, weil sie plötzlich eine Stufe erreicht haben, wo natürlich die KI, weil KI ist ja nicht, das gibt es ja nicht seit gestern oder seit dem Aufkommen von ChatGPT, sondern das geht ja weit zurück. Was sind über
50 Jahre geht es zurück, genau. Ja, 1952. Mich nicht täuscht.
Und das ist natürlich aufgrund von dem, weil wir da den Schwellwert erreicht haben, wo es anfängt interessant werden für eben genau so Tools wie ChatGPT oder halt eben LLMs, kann man das so ausnutzen, sage ich jetzt mal, oder führt dazu, dass ich das natürlich so kann einsetzen, weil es halt einfach viel Rechenleistung braucht, wie du schon gesagt hast.
Mhm.
Genau. Vielleicht noch schnell zu der Wahrheit, wo mir die künstliche Intelligenz rausgibt. Ich habe davon gehört auch, dass man mal eine Frage gestellt hat, einen Prompt erstellt, oder? Auf den Prompt würde ich dann nachher noch drauf eingehen, was das so genau ist. Da gebe ich dann dir das Wort. Hat man einen Prompt erstellt, wo man verschiedene Bundesgerichtsentscheide mit der künstlichen Intelligenz versucht hat, als Outputs zu generieren, oder? Und dann hat man das verifiziert auf 10 Bundesgerichtsentscheide. Simon, was würdest du meinen? Wie viele sind echt gewesen? Oder real? Wie viele haben gestimmt?
Also, mit dem Entscheid, was KI ausgegeben hat, zu dem, was Bundesgericht eigentlich entschieden hat.
Genau. Ob der Inhalt von dem Bundesgerichtsentscheid auch der Wahrheit entsprochen hat, in dem Sinn, was künstliche Intelligenz als Output generiert hat, von 10?
Ich würde sagen, das ist vielleicht ein von diesen Fällen ist wirklich wahr gewesen.
Genau, also es ist eigentlich gar keine wahr gewesen.
Ja.
Gar keine, weil halt eben, und das ist wirklich sinnbildlich, das Zusammenstiefeln, also was gestimmt hat, ist die Verfassung, sage ich jetzt mal, die hat gestimmt. Also der Fall, der hat es wirklich gegeben, aber der Inhalt ist komplett ein anderer eigentlich gewesen.
Mhm.
Und deswegen, nochmal, das möchte ich wirklich unterstreichen, was du gesagt hast. Gewisse Sachen ist auch gut zu hinterfragen. Also es gibt ja Möglichkeiten, man nutzt künstliche Intelligenz als Inspiration. Das kann eine Möglichkeit sein. Ich lasse mich inspirieren. Ja. Ich kann Rechtschreibungen, ich meine, ich nutze das als Rechtschreibekollege und eine Kollegin. Das unterstützt mich dabei. Mhm. Aber ich kann auch Content generieren grundsätzlich. Die Frage ist, ich muss mit meiner Expertise oder mit meinem Wissen aus der Praxis das natürlich schon verifizieren, weil sonst generiere ich ja irgendetwas, wo eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht.
Genau.
Ja.
Absolut. Also da auch, zum nochmal anknüpfen, es ist enorm wichtig, was ich da mitgeben möchte, ist, die Leute, die sich heute vor der KI fürchten, wenn das Leute sind, wo Wissensträger sind, Wissensarbeiter. Das heißt immer, das ist die erste Gruppe, die eigentlich von der KI wird ersetzt werden. Wenn man sich jetzt aber eben die KI mal genauer anschaut, muss man eben sagen, das ist nur eine Halbwahrheit. Weil letztendlich ist KI einfach ein Werkzeug, das dir kann dabei helfen, wie du gesagt hast, kreativ zu sein. Oder auch in ganz kleinen Belangen, wo sonst ganz viel Zeit mit sich bringen, schneller zu werden, effizienter zu werden. Aber es wird in der heutigen Ausführung noch nicht in der Lage sein, um einen Mensch komplett ersetzen. Ich weiss nicht, wo wir in 20 Jahren stehen. Das würde jeder gern, glaube ich, wissen und dann entsprechend die Aktien kaufen. Aber ja, das kann man leider nicht voraussehen. Und ich glaube, das ist aber auch gut so, weil wir haben jetzt die Chance, die KI-Entwicklung in einen gewissen Bereich zu lenken, wo wir als Gesellschaft den gern möchten haben. Das haben wir beim Internet ein bisschen verpasst, als das Internet aufgekommen ist. Man ist viel zu spät gekommen mit irgendwelchen Regulierungen von den Staaten, wie das Internet soll und darf und können genutzt werden. Und bei der KI sind wir da jetzt schon ein bisschen besser dran. Also die EU hat ja schon den sogenannten AI Act in der Vernehmlassung, der ist noch nicht ganz fertig. Aber dort haben wir schon mal so gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben.
Genau, was das gilt für aber, die EU vielleicht schon.
Das gilt für die EU. Die Schweiz ist da natürlich wieder mal ausgenommen.
Genau, oder? Also das muss man an dieser Stelle auch sagen. Da ist die Schweiz jetzt in dem Fall der EU ein bisschen, hinkt ein bisschen hinterher, oder?
Ja, wobei auch die Schweiz da etwas macht in die Richtung. Aber ich finde auch den Ansatz von der Schweiz aus der wirtschaftlichen Brille gesehen wieder mal nicht schlecht. Weil es gibt ein bisschen den Freiraum, um auch Geschäftsmodelle entwickeln lassen, Schweiz auch als Standort für KI-Entwicklung und Forschung irgendwo können zu festigen, dass man uns da auch einen Namen behalten, weil wir sind heute schon sehr ein grosser Standort, wenn es um KI-Forschung geht. Also gerade die Uni, ETH, Lausanne und Zürich, die sind sehr stark dabei bei der KI-Forschung. Und das ist international sehr anerkannt, was da geliefert wird an Papers und Entwicklungen und Forschungsergebnissen. Aber in der EU wird es dort wahrscheinlich ein bisschen einen Einbruch geben. Wobei dort dann auch gute Industrieländer dabei sind, wie Deutschland oder auch zum Beispiel Spanien hat sehr gute IT und sehr gute Hochschulen, was das anbelangt. Aber durch die Regulierungen können es dort gewisse Skepsis geben oder Zurückhaltung von den Unternehmen in die Technologie zu investieren. Und ja, also wenn man sich den AI Act von der EU mal anschaut, so spannend ist der eben gar nicht einmal, finde ich. Weil dort geht es mehrheitlich darum, dass so eine Privatsphäre muss geschützt werden, dass man nicht im öffentlichen Raum zum Beispiel auf Gesichtserkennungen machen und so weiter, oder dass man das nicht darf nutzen, ausser zu polizeilichen Nutzen. Also wenn man irgendwo möchte Aufklärungen treffen für einen Kriminalfall, dann kann man vielleicht Kameraüberwachungen mit Gesichtserkennung laufen lassen, aber im Auftrag vom Staat. Aber als Privatunternehmen ist man nicht befähigt oder darf man nicht so Sachen machen. Und es geht ein bisschen mehr in den Bereich, man verbietet Sachen, anstatt dass man versucht, Sachen auch zu unterstützen. Also aus meiner Perspektive nimmt man dort ein bisschen den falschen Ansatz. Also man geht da her und versucht, Verbote aufzuhängen, anstatt dass man sagt, wir unterstützen jetzt genau, aber eine Forschung in die Richtung.
Genau. Absolut, ja, absolut. Also vielleicht noch schon zwei Sachen. Es gibt auf Netflix einen guten Film, der nennt sich «Vorprogrammierte Diskriminierung». Da geht's, ich weiß nicht, ob den du gesehen hast, da geht's aber darum, dass eine dunkelhäutige Person, die künstliche Intelligenz trainiert, plötzlich merkt, sie wird gar nicht erkannt, nur wenn sie eine Maske anhat, die weiss ist. So. Und das ist ja aufgrund von den Daten, wo sie trainiert worden ist, die künstliche Intelligenz, ist schon das zurückzuführen, oder? Also sicher mal noch spannend für diejenigen, die sich da dafür interessieren. Und nochmal schnell zu dem AI-Act von der EU und dass die Schweiz sich rausnimmt, jetzt im ersten Moment. Ich möchte das jetzt nicht in dem Sinn, ich möchte da keine Debatte machen, oder ich möchte das auch nicht in Frage stellen. Ich möchte einfach damit sagen, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ist das ja einerseits positiv, weil man lässt den freien Raum, aber wenn dann nachher Regulierungen kommen und in der Zeit, wo man ja den freien Raum klar hat, neue Startups gegründet werden, wo die künstliche Intelligenz oder das Businessmodell auf dieser künstlichen Intelligenz basiert und nachher kommt die Regulierung, dann schnippt man ja das eigentlich bei weg. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Absolut, absolut. Das ist so ein bisschen das Risiko, das wir momentan haben, das wir auch sehen im Schweizer Markt, dass Startups zwar kommen, aber so wirklich die Silicon Valley-ähnlichen Entwicklungen mit KI, die bleiben weiterhin im Silicon Valley. Also dort gibt es vielleicht ein paar Briefkastenfirmen in Zug, wo dann einfach den Schweizer Standort nutzen für Steuerzwecke, aber nicht wirklich dann auch dort entwickelt. Mhm. Genau, wahrscheinlich auch aus einem von diesen Gründen, oder? Dass noch ein bisschen unklar ist, wo es hingeht. Und die USA ist dort halt sehr liberal, was das anbelangt. Dort ist ganz klar, dass darf man. Und Privatsphäre ist im Vergleich zu Europa eigentlich kein Thema, oder? Und dort hat man fast freie Hand, was das anbelangt, auch von der Datennutzung her, letztendlich.
Ich würde, ehrlich gesagt, sind wir jetzt ein bisschen weg von der Theorie und von der Grundlage hin zu wirklich ein bisschen Anwendungsbeispiel und dann, wie ihr Unternehmen könnt unterstützen. Ich würde das jetzt so ein bisschen auch als Abschluss nehmen. Wenn wir in die Anwendungen hineingehen, was für Anwendungen konkret, weil Zuhörer und Zuhörerinnen, die arbeiten zum Teil in KMUs oder die meisten davon arbeiten in KMUs, was für Anwendungen machen Sinn oder würdest du sagen, könnten wir auch vielleicht eine andere Perspektive hinein und künstliche Intelligenz mal als Tool nutzen oder als Option?
Da gibt's ganz viele verschiedene Use Cases oder Anwendungsfälle, wo man mal starten können. Um nochmal den Bogen zu machen zum Anfang. Wenn man mit KI neu anfängt, dann ist wichtig, nicht bei den wertschöpfenden Prozessen anzufangen, sondern bei den Unterstützungsprozessen. Also, dass die irgendwo im Betrieb, im Unternehmensbetrieb ansetzen. Wir bringen zum Beispiel immer die Möglichkeit vom HR. Jeder kennt das HR, hat irgendein HR-Mitarbeiterhandbuch in der Regel, also wenn man eine gewisse Größe hat, wo so Sachen drinstehen, wie viele Freitage komme ich in einem speziellen Fall über, also jetzt mal im Todesfall von einem älteren Teil oder von einem grosselteren Teil, Kinder, Verwandte, da gibt es wirklich super vordefinierte Sachen. Oder auch vielleicht irgendwelche Benefits, wo man von der Firma aus darf beziehen, Flottenrabatt und so weiter. Nur, die Mitarbeiterhandbücher, die liegen irgendwo im Fallverzeichnis. Im Idealfall weiss ein Mitarbeitende gerade, wo dass man das findet und kommt schnell zu der Antwort. Im schlechtesten Fall geht man natürlich dann den Dienstweg, das heisst, man geht zum Vorgesetzten, zu der Vorgesetzten und fragt dort noch, wie sieht das aus. Jetzt, Die Vorgesetzte weiss es vielleicht auch nicht gerade, geht dann zum HR weiter. Dort sucht man dann die Antwort raus, gibt sie natürlich über den Dienstweg wieder zurück zum Vorgesetzten oder zu der Vorgesetzten und dort geht es dann wieder zum Anfragesteller zurück. Das heisst, wir haben dort mehrere Verluste von Zeit, die wir erkennen. Und die teuerste Zeit ist wahrscheinlich die vom Manager oder von der Managerin. Das heisst, dort könnte man effizienter werden, wenn man einen Chatbot würde spezifisch für den Use Case trainieren. Das heisst, das Wissen vom HR, wo für alle Mitarbeitenden zur Verfügung steht, in dem Chatbot als Wissen zur Verfügung stellt. Und dann kann ein Mitarbeitender direkt einfach mit dem Chatbot kommunizieren und fragen, hey, meine Großmutter ist gestorben. Ich würde gern wissen, wie viel Freitag ich zur Verfügung habe und in welchem Zeitraum ich die darf einsetzen, damit ich an die Beerdigung gehen und trauern. Und dann gibt der Chatbot dann eine Antwort aus, wo aufgrund von dem Mitarbeiterhandbuch oder von diesen Definitionen letztendlich bestätigt werden. Und man kann die auch als Quelle dann eigentlich referenzieren. Schau, du findest das dann auf Seite 7 im Mitarbeiterhandbuch, dort unter dem Abschnitt 5.7 ist das aufgeschrieben. Da kann man auch nochmal verifizieren als Mensch und sagen mal, das stimmt oder das stimmt nicht. Das wäre so ein Icebreaker, wo wir immer gerne nutzen, um es auch ein bisschen greifbar machen, oder wo kann man das einsetzen. Häufig ist wirklich in dem Wissen, wo irgendwo in der Firma ist, was ja eigentlich auch das wichtigste Gut von der Firma ist, wenn wir im Wissensarbeitersegment sind, im Dienstleistungssektor, dann ist das ja eigentlich das auch, was einem als Unternehmen einzigartig macht auf dem Markt. So ein bisschen die USP, wir haben spezifisches Wissen. Und dort kann man immer gut anfangen. Es gibt aber auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel im Verkauf, wo man sagt, man möchte schlafende Kunden mal angehen. Sagen die, die seit 2-3 Jahren nichts mehr bestellt haben, die analysieren, was haben die zuletzt bestellt, wie ist nachher Kommunikation gewesen und anhand von dem einen Vorschlag gemacht, welche Kunden sollten angegangen werden, welche sind am loyalsten gewesen zum Beispiel, oder, und auch gerade könnte ein Icebreaker-Message parat legen, sagen, look, mit diesen Fakten kannst du jetzt zum Kunden gehen und versuchen, das Upselling zu betreiben, oder? Und Produkte mal wieder vorstellen, die für den Kunden könnte von Interesse sein, aufgrund von seiner Historie. Also auch dort wieder persönliche Bindung aufbauen, persönliche Ergebnisse, die für Kunden spezifiziert sind und nicht für die Masse gelten. Mir was bringt es einem, wenn man jetzt eine Kundenbasis von 10.000 Kunden hat? Und man schreibt 10.000 Kunden an, wovon aber eigentlich nur 40 davon wirklich in Frage kommen würden. Mhm. Dann hat man einen extrem grossen Overhead und mit KI kann man dort wirklich gezielt die 40 ansprechen und dann auch noch individualisiert. Und das sind so Anwendungsfälle, wo man es ohne grossen Verlust in der Wertschöpfung oder ohne grosses Risiko, dass man einen Wertschöpfungsverlust hat, kann ziemlich schnell mal Erfahrungen sammeln und dann nachher darauf aufbauen. Sobald man dort ist, kann man dann weitergehen und sagen, okay, wie könnte man zum Beispiel die Wertschöpfungskette mit KI unterstützen?
Also das heisst, ihr würdet auch, also ihr baut die Tools oder ihr dockt da bestehende Tools an und ergänzen sie mit der künstlichen Intelligenz, wo natürlich dann, ich sage jetzt die Massenmails oder was denn das auch immer sind, die Kampagnen, so wir auslösen.
Letztendlich ist das immer ein bisschen auch eine Frage vom Kundenwunsch. Wenn der Kunde da eher offen ist und sagt, ja, uns spielt es keine Rolle, wenn wir auch mit OpenAI zum Beispiel zusammenarbeiten und dort die API nutzen für so Chatbots. Die Daten werden ja dann in Amerika prozessiert und alles, aber das sind spielt für den Kunden keine Rolle, dann gehen wir natürlich so einen Weg lieber, weder dass man alles muss selber entwickeln, wie selber entwickeln, kostet dann entsprechend sehr viel. Wenn jetzt aber ein Kunde sagt, ja, nein, Datenschutz ist mir enorm wichtig, ich möchte das gerne lokal betrieben haben oder zumindest irgendwo in der Schweiz, dann unterstützen wir dort den Kunden entweder bei der Partnersuche, wo dann das in der Schweiz könnte betreiben, oder beim Aufbau in der eigenen Lokalität, im eigenen Rechenzentrum. Wir würden die Hardware liefern. Oder wenn es dann wirklich sehr grosse Sachen werden, dann gehen wir auch daher und schauen dort mit Partnerunternehmen, die wir bei uns haben, wie wir dort könnten eine Lösung bereitstellen, die für den Kunden verhebt. Die Anwendung oben drüber, die würden wir, wenn es nicht eine mega komplexe Anwendung ist, auch selber entwickeln. Sobald wir dort aber eine gewisse Komplexität erreichen, greifen wir auch dort auf den Pool von Partnerunternehmen zurück, wo wir dann mit ihnen zusammenarbeiten, aus der Vergangenheit gute Erfahrungen mit denen gemacht haben, wo uns dann entsprechend unterstützen und auch jetzt mal die Software wirklich sicher und gehärtet vor Fremdzugriff und mit Security Best Practices können erstellen.
Mhm. Jetzt, wir haben ja vorher noch die Schulung der Mitarbeitenden angesprochen und da würde ich jetzt gerade noch schnell wieder Bezug nehmen darauf, weil wir sind ja jetzt rein von der Anwendung auf Stufe Mitarbeitenden, die es ja würden nutzen. Das heisst, wie würden wir die Mitarbeitenden einerseits mitnehmen und andererseits geht es ja auch darum, eben der, wenn man jetzt künstliche Intelligenz hat, wir haben vorher von Prompt geredet. Was ist deine Erklärung für Prompt, muss ich so sagen?
Also wenn man beim Prompt ist grundsätzlich eine Problemstellung, wo man der Anwendung möchte mitgeben. Das heisst, man gibt dem Chatbot, ich nenne es jetzt mal Chatbot, es kann natürlich auch ein Bildgenerierungstool oder ähnlich sein, man gibt dem einen Auftrag. Man sagt zum Beispiel, ich möchte einen Text schreiben für einen LinkedIn-Post, wo die und die Themen beinhaltet, in der und der Tonalität und es soll ein bisschen mit Emojis ausgeschmückt sein und so weiter.
Also das auch ist im Kontext, hä?
Genau, man gibt eigentlich wieder Auftrag mit und der Output liefert einem nachher eigentlich das KI-Modell oder das LLM jetzt in dem Fall. Mhm. Und dort, je spezifischer das man ist, desto besser wird der Output. Also wenn man natürlich einfach sagt, schreib mir einen LinkedIn-Post, da kann irgendetwas zurückkommen. Man sagt, schreib mir einen LinkedIn-Post über künstliche Intelligenz, da hat man schon mal ein bisschen mehr und das LLM weiss dann, es geht im Kontext von künstlicher Intelligenz um einen LinkedIn-Post. Und je spezifischer das man wird, desto besser wird der Output. Und das ist ein Skill, wo man in Zukunft enorm viel wird müssen brauchen. Also es gibt ja, wo ChatGPT im November 2022 jetzt released worden ist, in der, ich nenne es jetzt mal brauchbare Version oder massentaugliche Version, da sind ja nachher Jobangebote rumgeschwirrt von Prompt Engineers mit Löhnen so 400.000 US-Dollar pro Jahr. Und das sind ja Summen, da kann zum Teil ein CEO von einer kleineren Firma davon träumen, oder? Mhm. Und das nur zum Arbeitsanweisungen eigentlich in einer Maschine zu geben. Wenn man es so ein bisschen sehr abstrakt anschaut. Und das ist, ja, so ein bisschen der Punkt, wo dann eben auch jetzt zum Druck machen zu der Mitarbeiterschulung. Auf das oben ab ist dann auch vielmal der Spruch gekommen. Als Arbeitskraft und als Arbeitnehmer musst du nicht Angst haben, dass du deinen Job an die KI verlierst, sondern dass du deinen Job an eine andere Person verlierst, die weiss, KI einzusetzen. Und das ist ein Spruch, der habe ich schon ganz häufig gehört und der verinnerlicht sich bei mir jedes Mal, wenn ich ihn höre, nochmal mehr. Es zeigt einfach ganz klar auf, KI ist gekommen zum Bleiben. Egal, ob wir das jetzt nicht wollen oder so. Ich glaube, die Zukunft wird auf der KI aufbauen. So ähnlich, wie wir es mit dem Internet vor 20, 25 Jahren erlebt haben. Jetzt hat sich niemand vorgestellt, dass man in 25 Jahren über Teams Sitzungen abhaltet und Protokoll nur noch am Laptop schreibt und interaktiv direkt eigentlich auf dem gleichen Dokument kann arbeiten, zum Beispiel in einem Word, wo auf SharePoint liegt und so weiter. Ich meine, das sind alles Sachen, von denen hat man vor 20, 25 Jahren noch geträumt, nicht einmal sich vorgestellt, dass das der Fall wird sein. Und heute ist es normal, dass man das hat. Mhm. Und das Gleiche sehe ich auch mit der KI, oder? Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden so früh wie möglich an der Hand genommen werden und ein bisschen geführt werden, die Berührungsängste mit der KI verlieren, dass man ihnen mal zeigt, hey, wie funktioniert ChatGPT, wie nutze ich das zu meinem persönlichen Vorteil, wie aber auch zum Unternehmensvorteil, je nachdem. Wie du gesagt hast, so als Rechtschreibkorrektur ist das ein super Anfang. Man muss einfach gewisse Punkte berücksichtigen, Thema Datenschutz, eben wie es natürlich in Amerika prozessiert wird, dass natürlich keine Kunden nehmen, keine Unternehmenszahlen und Geheimnisse und so weiter dann drin sind. Aber das sind Ansätze, wo man den Mitarbeitenden sehr schnell mal an Berührungsängste nehmen kann und ihnen aufzeigt, was ist eigentlich möglich. Und eben ihnen auch aufzeigt, schau, uns geht es nicht darum, deinen Job wegzuradikalisieren, sondern uns geht es darum, dass du vor allem mit deinen repetitiven Aufgaben oder, sag jetzt mal, nicht so deine, eher deine Fleissaufgaben, dass du dort ein bisschen mehr Freiraum bekommst und dich auch kannst mit anderen Themen beschäftigen. Und oft mal lernt man vielleicht dann Skills kennen von Mitarbeitenden, die vorher eher einfach 9-to-5 gemacht haben, wo dann vielleicht oft mal unternehmerisches Denken an den Tag bringen und sagen, hey, jetzt haben wir ja das gemacht. Wieso könnten wir jetzt das nicht auch noch dort und dort anwenden? Oder das wäre doch auch noch cool. Oder ganz neue Ideen haben. Oder eben so ein bisschen Kreativität dann vielleicht auch anfangen zu nutzen von diesen Tools. Dadurch, dass sie eben halluzinieren, können natürlich ganz spannende Denkansätze entstehen, wenn man entsprechend die Prompts so baut, dass man eben genau die Halluzinationen eben auch triggern könnte. Und dann kann man oft mal ganz neue Ideen und Denkanstöße überkommen, die einem privat, persönlich, wie aber auch unternehmerisch, enorm können weiterbringen. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das den Mitarbeitenden mitgibt, dass man nicht muss Angst haben vor dieser Technologie, sondern dass man jetzt schon anfängt, die Angst zu nehmen, respektive positive Energie umzuwandeln, dass man eben Freude hat, oftmals mit diesen Werkzeugen können zu arbeiten und wie auch dann von allein die Mitarbeitenden dazu bringt, KI-Werkzeuge zu erkennen oder wo sie eben noch Sinn machen könnten.
Was mir amigs hilft, ist wirklich auch die Erklärung von, wenn ich einen Prompt schreibe, dann muss ich mir vorstellen, wie wenn ich wirklich Person habe, vielleicht den Lernenden am ersten Tag von seiner Ausbildung. Ich muss ihm ja jeden Schritt erklären und das Gleiche ist eigentlich bei der künstlichen Intelligenz. Also je genauer ich das beschreibe, desto genauere Antworten komme ich über. Und das ist einerseits etwas, wo immer als Eselsbrücke auch kann helfen. Genau, da das Ganze so nachher zu prompten. Genau.
Absolut, ja. Da bin ich völlig bei dir. Also je mehr Detail das man gibt in einem Prompt, desto besser wird der Output. Was natürlich ja irgendwo dann auch limitiert ist. Man ist bei den Input-Tokens auch limitiert in den meisten Modellen bei, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ab 2.500 Input-Tokens sind zumindest die Limite, wo dann irgendwo Grenzen ist. Das heisst, irgendwo muss man sich dort innen bewegen. Aber ja, wenn man es gescheit macht, kann man natürlich auch die Outputs dann aufeinander aufbauen mit Nachfolge-Prompts. Oder so. Das ist das Schöne an diesen LLMs. Die meisten funktionieren in dem Konversationsmodus. Das heisst, das, was passiert ist, also das, was schon geschrieben worden ist, ist schon Teil vom Wissen, wo für die nächste Prompt-Auswertung eigentlich dann auch schon wieder hat.
Es baut aufeinander auf.
Quasi. Genau. Genau, und so kann man sich natürlich auch die Token-Limits versuchen, ein bisschen zu umgehen.
Simon, ich würde das auch ehrlich gesagt als Abschluss nehmen. Jetzt würde ich gerne dir noch das letzte Wort geben. Einerseits, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, bevor du nachher über eure Dienstleistung, Neuroki, wie könnt ihr Kunden unterstützen, wie könnt ihr KMUs unterstützen, ein bisschen Werbung für dich kannst machen oder für euch? Ist deine Bühne.
Ich glaube, ich habe es schon mehrmals gesagt heute. Ja, fang klein an. Versuch nicht gerade das Geschäftsmodell 2.0 zu entwickeln, sondern irgendwo starten, Berührungsängste nehmen und Erfahrungen können sammeln mit der Technologie, die jetzt da ist. Und das eben irgendwo, wo es halt keinen direkten Einfluss auf deine Wertschöpfung hat, sondern irgendwo, wo es auch schnell wieder abgebaut ist, wenn es eben kein Erfolg sollte sein. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und das ist etwas, was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg möchte geben.
Dankeschön. Wie kann man dich erreichen oder euch erreichen? Sprich, was für Dienstleistungen bietet ihr an?
Wir bieten grundsätzlich alle Dienstleistungen im Bereich von der Digitalisierung an. Also da starten wir bei einer IT-Strategieentwicklung, dann gehen wir weiter bis zu der Prozessberatung, Prozessentwicklung, über Automatisierungen, Schnittstellen entwickeln oder dann eben im Bereich künstliche Intelligenz, wo wir dort Strategien spezifisch auf künstliche Intelligenz entwickeln. Wir helfen, wie bringt man dann Lösungen ins Geschäftsmodell integriert mit KI. Wir machen LLM-Chatbots, wo einem genau über das Unternehmenswissen könnt weitergehen. Und natürlich auch Workshops. Wir helfen den Unternehmen dabei, auch die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen. Und erreichen kann man uns über neuroki.ch. Das ist eigentlich so geschrieben, wie man es sagt, ohne CK. Das ist ein Begriff aus diesen zwei Komponenten, neuronale Netzwerke, das Neuro und KI, die Abkürzung für künstliche Intelligenz. So ist der Name entstanden. Und ja, über neuroki.ch haben wir mehr Informationen über unser Angebot. Und dort könnt ihr auch gerne das Kontaktformular ausfüllen, wenn ihr Interesse habt. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir vom einen oder anderen würden wieder hören.
Ich tue das auch gerne in die Shownotes verlinken, eure Kontaktdaten. Wie kann man dich persönlich erreichen? Wo bist du auf ein paar LinkedIn?
Auf LinkedIn bin ich. Ist auch auf der Homepage bei uns verlinkt. LinkedIn, wie auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen, sind eigentlich alle dort drauf vorhanden. Ja, also gut, ich würde mich freuen über ein oder andere Anfrage auf LinkedIn oder natürlich auch konkrete Beratungsgespräche dann in der Zukunft.
Genau, merci vielmals, Simon. Ist eine längere Folge geworden, als wir geplant haben, aber ich denke, es ist wichtig, weil das Thema ist natürlich sehr, sehr gross und ich hoffe, dass wir es verständlich haben können überbringen. Und wir sind natürlich alle ein bisschen, oder beide ein bisschen in dieser Bubble. Und ja, ich bin natürlich gespannt auf Feedbacks von euch. Und ja, wünsche in dem Sinn Simon und dir ganz einen schönen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Und danke wie immer nochmal für die Möglichkeit für den Podcast.
Bitte schön.
Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den kannst bewerten? Auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädchen von den Einstellungen, drückst auf die 3 Pünktchen und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.